Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Guten Tag zur neuen Folge von Installateur TV Podcast. Heute wieder aus Wien. Heute bei einer Messe, der Expo 2022. Heute sind keine geringeren Herren bei mir als wieder Ex-Bundesinnungsmeister, der Ingenieur Michael Mattes und der neue Nachfolger, sage ich einmal, der Ingenieur Manfred Denk. Servus, grüß euch.
Hallo, grüß dich.
Servus.
Ja, wir sind auf dieser Messe und der erste Tag fühlt sich schon einmal ganz gut an. Meine Frage einmal an dich, Manfred. Du hast ja jetzt von Michael übernommen, von der Innung. In Zeiten, in denen wir uns momentan bewegen, welche Rolle spielt die Innung? Was ist momentan die Wichtigkeit? Wir sind ja sehr gefordert in der Branche. Was übernimmst du von Michael derzeit konkret als Schwerpunkt?
Ja, derzeit, es ist spannend wie noch nie. Jeder von uns kennt diese herausfordernde Situation. Übernehmen tue ich von Michael ein sehr solides Fundament. Er hat sich vor allem jahrzehntelang bemüht, auch die Anliegen der Bundesinnung zu transportieren, auch die Landesinnungen besser in der Bundesinnung zusammenzufassen und zu integrieren. Das hat sehr erfolgreich funktioniert. Es gibt mittlerweile die Dachmarke, also der österreichische Installateur und dann eben heruntergebrochen die Installateure in den Bundesländern. Es ist daraus entstanden das Zukunftsforum SHL, auch die Informationsplattform meineheizung.at. Und das waren sehr, sehr wesentliche Meilensteine, muss man dazu sagen. Betrachte es als meine wichtigste Aufgabe, weiterhin sehr guten Kontakt zu den Bundesländern zu halten und die Bundesinnung und ihre Position zu stärken im Auftritt nach außen. Es ist ganz wichtig, dass wir das derzeitige Bild unserer Branche, das sich ja gewandelt hat, wir sind einfach ein Schlüsselgewerk für den Klimawandel und haben extrem interessante, spannende Green Jobs anzubieten, in denen man ein Leben lang sinnstiftend zu gutem Verdienst arbeiten kann. Und da ist mein wichtigstes Anliegen, gleich einmal die Schüler abzuholen, zu uns in die Lehre zu holen. Wir werden auch noch viele Quereinsteiger brauchen, um die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, muss man sagen, zu schaffen. Und das ist eines meiner vordringlichsten Bemühungen.
Das ist eigentlich ein Thema, Manfred, das wollte ich ansprechen, bevor ich zum Michael komme. Da reden wir ja konkret, der europaweit, da ist der Facharbeitermangel, der natürlich unsere Branche auch extrem eingeholt hat. Ich habe da so Aufkleber von Lust auf Handwerk, nicht zufällig, sondern bewusst, weil Handwerker sich in Deutschland, diesmal in Koblenz und dann Christian Čačić, organisieren und selbst schauen, dass sie 4000 Handwerker auch so einer Art von Messe zusammenbringen. Wie wichtig, wir sind jetzt auf der Expo, wird in Zukunft der Handwerker sein, um auch, sage ich, so Events wie Lust auf Handwerk, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch schon angekommen ist, zu bespielen, beziehungsweise, dass man auch Handwerker integriert, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, was Österreich betrifft.
Ich denke mir schon, dass die Lust auf Handwerk beziehungsweise in unserem Bereich natürlich auch auf Technik und auch ansprechendere Technik bei jungen Menschen schon sehr groß ist. Wir haben ja jetzt Jahrzehnte gehabt, wo vielleicht auch die Eltern ein bisschen eingewirkt haben und gesagt haben, nimm da einen Bürojob oder studiere irgendetwas anderes. Ich denke mir aber, dass man jetzt schon in einen Bereich kommt, wo man sieht, ja, ich kann zwar studieren, war von mir aus fleißig, habe mit 26 ein Masterstudium abgeschlossen, kann aber dann eigentlich um wenig Geld arbeiten gehen und es ist nicht jedermanns Sache, in einem Büro zu sitzen und sich mit Verwaltungs- oder juristischen oder finanziellen Themen zu beschäftigen und daher ist unsere spannende, technisch herausfordernde Zeit, die wir einfach draußen haben, auch der persönliche Umgang, der Kontakt mit Kunden und diese total sinnstiftende Tätigkeit, wenn man zum Beispiel ein Heizsystem umgerüstet hat und weggeht und die Kunden bedanken sich extra noch einmal und man trifft sie dann Jahre, Jahrzehnte später und sie sagen, Ma, das ist super, ihr habt uns damals die Heizung gemacht, wir sind so zufrieden damit. Das ist, denke ich mal, ein Benefit, den wirklich nur wenige Menschen in ihrem Beruf bekommen können und wir stehen da ganz vorn und das ist ein wichtiges Thema, das wir auch, um ein neueres Wort zu verwenden, Kunden, Employer Branding, also in unseren einzelnen Unternehmen bis runter zum kleinsten Installateur müssen wir draußen erzählen, bei den jungen Leuten, bei den Eltern, bei den Großeltern, wie spannend, wichtig, interessant unser Beruf ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hören zwar natürlich immer die Beschwerden über einen Facharbeitermangel, muss aber auch dazu sagen, es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren steigende Zahlen in den Berufsschulen hatten. Das heißt, wir kriegen pro Jahr in etwa im 10%-Bereich mehr Lehrlinge und werden, da kann ich speziell für unsere Berufsschule in Niederösterreich in Zistersdorf sprechen, den ehemals Höchststand von über 1000 Schülern wahrscheinlich im nächsten Jahr erreichen können. Und das zeigt uns doch, dass unsere Branche gegenüber anderen Branchen da Vorteile hat. Und diese Vorteile müssen wir nutzen, um eben viele, viele Interessierte in unserer Branche zu kriegen, vom Lehrling, vom Anwärter bis zu Quereinsteigern, die wir auch brauchen werden, weil die Aufgabe, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns wartet, insgesamt, wenn man das so ein bisschen über den Kamm schert, Öl- und Gasheizungen, die auszutauschen sind in Österreich, ungefähr 1,5 Millionen, wenn man das runterbrechen auf die 6.500 Betriebe, und auf die Jahre, dann kommen wir in etwa auf eine Zahl von 8 Heizungen, die eine Montagepartie im Jahr umrüsten muss. Und das geht neben unserem tagtäglichen Geschäft und den Aufgaben, die wir jetzt schon haben, nicht so einfach. Und daher werden wir sicher 5.000 bis 10.000 zusätzliches Personal in unserer Branche brauchen.
Michael, ich komme zu dir. Michael Mattes, ja. Du hast ja, ich glaube seit 2006, korrigier mich, unheimlich unsere Branche geprägt, warst da sehr aktiv tätig, bist du auch noch wie vor, sonst wärst du jetzt nicht da. Wenn ich gerade ansprich, das, was der Manfred gerade gesagt hat, ja, wir haben ja seinerzeit auch diskutiert, Wärmeträger, ist jetzt Biomasse etc., wir haben alles durch. Wenn man jetzt den Facharbeitermangel hernimmt, momentan tendiert alles auf Wärmepumpe, wo es jetzt nicht ganz so schnell wie ein Gastherme austauscht ist. Wie stellt sich dir nach allem, was du erlebt hast, derzeit die Situation da? Kann man das überhaupt in dieser Kürze packen? Oder was würdest du aus deinen Erfahrungen, du hast ja selbst auch einen Betrieb, mitgeben für die Zukunft?
Ja, grundsätzlich, ich bin in die 70er Jahre in die Branche gekommen, bin auch Elektriker, also ich kenne beide Seiten. Den Fachkräftemangel, muss ich sagen, habe ich eigentlich in die 70er Jahre schon gehabt. Ist so, wir haben immer Fachkräfte gesucht. Ja. Natürlich ist es, wie wir vorher gesagt haben, ist es immer ärger geworden. Also jeder muss studieren, nur nichts angreifen und sie dreckig machen oder staubig machen. Stimmt eigentlich nicht, weil wie gesagt, ich bin auch als Gebäudetechniker, also bin ich im Büro unterwegs. Ja. Aber draußen ist wichtig auf der Baustelle, dass einer weiß, was er macht und dass das auch funktioniert. Vom Energieträger, also wie ich angefangen habe, wir haben Biomasse gehabt, Öl und Gas. Gas war damals noch nicht so, wie gesagt wird, weil das mit dem Stadtgas seinerzeit hat das nicht so richtig funktioniert, war die Leistung nicht da, dann wurde das Ganze umgerüstet und dann ist halt eine Technologie nach der anderen dazugekommen. Thema Wärmepumpe, da muss ich halt eins dazu sagen, wir brauchen auch den Strom dazu.
Den ja, haben wir nicht. Das ist jetzt eben die Frage, der Strom steigt ja fast im gleichen Ausmaß wie Gas, Pellets, kann das nicht ein Irrweg sein, wo man nachträglich draufkommt, das hat nicht funktioniert?
Naja, schauen Sie, ich muss immer schauen, für mich als Techniker ist, wenn ich es brauche, muss ich es haben. Wir hatten seinerzeit die Wasserkraft, die hat fast alles abgedeckt, es hat funktioniert. Dann sind die ganzen Verhinderungen gekommen, Laufkraftwerke, Heimburg zum Beispiel. Also heute beschweren wir uns, dass die Lobau austrocknet, ja. Aber Heimburg ist verhindert worden und wir haben dort Tiefstwasserstände, wo heuer nicht einmal die Flussschifffahrt richtig funktioniert hat. Ja. Also das sind alles, es war eine gesamte Planung, aber wenn ich Teile auslasse, dann funktioniert es nicht. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe bilanziell erneuerbaren Strom, was mache ich von Mitte Dezember bis Ende Februar? Und was mache ich in der Nacht? Also wenn ich was mache, dann müsste es vernünftig sein. Und das fehlt mir. Wenn ich eine Photovoltaik baue, ich habe eine, ja. Ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe es mit Speicher. Ohne Speicher, finde ich, dürfte keine Photovoltaik gebaut werden. Damit elektrisch habe ich Tag-Nacht-Speicherung. Mehr geht nicht. Und wenn ich jetzt das Ganze runterbreche auf das gesamte Jahr, brauche ich erneuerbare, speicherbare Energie. Mit dem Strom wird es nicht gehen. die thermischen Speicherungen, die da so versuchsweise gemacht werden, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich dann mit dem Wärmespeicher Strom erzeuge, wenn es wirklich extrem kalt ist. Also meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren. Die Stromnetze, die wir haben, sind auch veraltet. Ich kann mich noch erinnern, die alte 380 KV-Leitung, wie das derzeit war, da war von meiner Cousine, der Mann war dort auf der Baustelle, der war der Bauleiter für Abschnitte. Das ist aber schon seinerzeit gewesen und da ist nichts passiert. Dann hat man Leitungen zwar ausgewechselt oder was, aber wie gesagt, die Leitung, so wie es geplant war, hat in der Steiermark aufgehört.
Wenn ich das von dir jetzt her, Michael, wenn ich jetzt zu dir komme, Manfred, du hast ja diese ganze Challenge übernommen, sage ich, gefällt mir, dass du zu zweit da seid und euch da austauscht, ja. Müsste man, wenn ich jetzt da ganz grob sage, um diesen ganzen Hype, um was geht, jetzt momentan wird diskutiert, ob man nicht Pellets auch verbieten wollen, weil es nicht nachhaltig ist oder Biomasse selber, müsste man die Leute nicht in dieser Zeit ein bisschen beruhigen und sagen, reißt es nicht, NK3, ja, alte Gastherme raus, weil sie ja überhaupt vom Handwerk gar nicht erstens stemmbar ist und zweitens, weil die Preise ja ohnehin in jeder Richtung steigen. Ich weiß nicht, wie ist da, oder Michael?
Mit Gas, wie gesagt, es gibt ja da Biogas zum Beispiel. Ja? Also wenn wir jetzt bei Biogas sind, also das sind Reststoffe, die da verwertet werden und wir haben das Potenzial in Österreich, das ist durch Studien belegt, wo wir praktisch die Hälfte von dem russischen Gas ungefähr ersetzen können. Ja. Also die 20% von dem russischen Gas, die wir für die Wohnungsheizung brauchen, ja, schaffen wir alle Tage mit Biogas. Und wenn ich genügend Biogasanlage rund um Wien hätte und ich fahre nach Wien eine mit Biogas, habe ich alle 500.000 Gasgeräte oder 600.000 Gasgeräte CO2-neutral. Ohne zusätzliche Kosten.
Eine sehr interessante Aussage, ist glaube ich auch wichtig, jetzt, Manfred, in Anbetracht dessen, was der Michael sagt. Nochmal meine Frage, wäre es jetzt nicht Gebot der Stunde, einmal den Leuten zu sagen, Ruhe bewahren, aber mit den Förderungstöpfen, dass momentan alles in eine Richtung geht und einfach einmal realistisch von der politischen Seite darzustellen, dass das, was gefördert wird, eigentlich in den Zeitraum gar nicht möglich ist?
Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert und das ist unser Ansatz. Wir stehen ja nicht für irgendeine einzelne Energie da oder forcieren eine Energieform. Wir stehen einfach dafür ein, dass man die Energieform einsetzt, die am besten geeignet ist für die Anforderung. Und da braucht es meines Erachtens ein ganz ein wesentliches Umdenken. Und man hat auch gesehen, wie das dann auch politisch aufschlägt. Wenn ich jetzt das Beispiel hernehme, Fernwärme Wien, die Preise haben sich verdoppelt, weil zu 80% Fernwärme aus Gas erzeugt wird und da muss man sich dann fragen, wo die wirklichen heiligen Kühe sind. Noch dazu, wenn ich in dem Bereich 30% Energieverlust habe, also es kommen 30% weniger Energie beim Verbraucher in der Wohnung an, bei Fernwärme, als wir erzeugen. Und das wäre jetzt sinnlos, dieses Netz weiter auszubauen, weil ich damit ein sehr verschwendendes System, das ich weiter auch noch mit Gas betreiben muss, forciere. Und ich glaube, wir sollten generell, das gilt natürlich auch für unsere Branche, viel sensibler werden, was Energieverschwendung betrifft. Und das wird uns jetzt halt einfach wieder vor Augen geführt. Und wir müssen halt mit jeglichen Unfug aufhören, der unnötig Energie verbraucht. Ich meine das ganz konkret jetzt als ein Praxisbeispiel. Und das ist ja auch jetzt im neuen EWG, also im erneuerbaren Energiegesetz vorgesehen, zentral und hat dann einen zentralen Wärmeerzeuger, eine Wärmeverteilleitung durch das ganze Haus. Wäre ja für die Heizung noch okay, das kriegt man gut hin, aber fürs Warmwasser ist das eine Katastrophe. Ich muss dann mit 75 Grad Vorlauftemperatur das ganze Jahr ein Netz durchs Haus fahren, 24 Stunden rund um die Uhr, damit ich dann die sogenannten Wurst-Warmwasserstationen, wie auch immer, in den Wohnungen bedienen kann. Das ist eine dermaßen extreme Energieverschwendung. Mit diesem Blödsinn muss man sofort aufhören und muss halt dann sagen, okay, dann habe ich halt zur Warmwassererzeugung in dieser Wohnung einen Elektrospeicher drinnen hängen und das Heiznetz, das kann man dann sehr wohl, weil das läuft ja nicht das ganze Jahr, es läuft mit weniger Vorlauftemperatur, zentral machen. Aber da muss auch in die Branche, auch zu unseren Planern, natürlich auch zum ausführenden Installateur, wirklich die Sensibilität in Richtung Energieverschwendung geschärft werden. Mit diesen Dingen müssen wir dringend drauf.
Also wenn ich das so höre, höre ich ganz klar außer die Trennung zwischen Heizung und Warmwasserbereich. Also auf dezentral. Ich könnte das ja auch ausreizen, dass ich sage, selbst ein 15-Liter-Speicher oder 100-Liter-Speicher hat Wärmeverluste. Da kommen wir auch vielleicht in die Technik, dass sogar ein Durchlauferhitzer, wo er überhaupt keine Verluste hat, sogar seine Berechtigung immer mehr hätte, oder?
Das müssen wir eben lernen, neu zu denken, und genauso muss man das sehen. Wie ist die Anforderung und welche Lösungen haben wir dafür? Und die möglichst wenig Energie verbrauchen und wo ich halt schnell zum Zweck komme.
Ich komme dann auch noch zu den Schlussfragen, zu dem Thema Seich, weil es mich einfach interessiert, wann die Kundschaften Seich kommen. Aber vorab, wir sind ja da auf der Frauental-Expo, das dritte Mal veranstaltet wird in Wien, am Messestandort Wien. Thema Messen. Ich habe jetzt miterlebt die Energiesparmesse in dem Jahr. Nürnberg habe ich miterlebt. Essen haben wir hinter uns. Und bevor die Get Nord jetzt in Hamburg ist, haben wir jetzt in Wien die Hausmesse. Oder Frauental sagt ja, dass es eine Branchenmesse ist. Wenn ich einmal fragen darf, dich Michael, wie wichtig sind diese Messen noch in dieser Form? Muss sich was verändern auch bei den Messen? Wenn ja, was? Wie ist dein Empfinden?
Grundsätzlich, die Messe ist immer eine Sache, dass die Leute miteinander reden. Vom Aussteller, da habe ich Leute drinnen, wenn ich jetzt als Installateur hinkomme, dass ich den persönlich sehe, dass das gesprochen wird. Das Reden ist immer wichtig. Der heutige Blödsinn, jeder tut nur mehr schreiben, jeder hat nur mehr das Handy in der Hand, aber reden tun wir nicht miteinander. Das finde ich, das ist ein Schaden.
Also Kommunikation ganz wichtig.
Ist ganz wichtig. Wenn ich die Fachzeitungen lese, ja, weiß ich eigentlich, was jede Firma Neues hat. Wenn ich es nicht lese, weiß ich es nicht. Wenn ich jetzt auf die Messe gehe und ich bin informiert, weiß ich eh, wie es ausschaut, aber wichtig ist der Kontakt. Und jemand, der keine Zeitung liest, ich meine, sieht da halt dann doch was und denkt vielleicht ein bisschen nach, was er anders machen könnte. Und das ist wichtig, dass das rüberkommt.
Okay. Wenn ich zum Thema Messen noch zu dir gehen darf, Manfred, wir haben ja bei uns zwei so, sage ich einmal, Leitmessen, das ist die Energiesparmesse in Wels und jetzt die Frauental-Expo. Würdest du sagen, haben beide ja Berechtigung oder sagst du, es wäre gescheiter, wenn wir eine hätten?
Ich denke mal, das ist schwierig zu beantworten. Das ist, ist wirklich schwierig zu beantworten, weil, wenn ich auf die Messe in Wels schaue, ist natürlich auch das Einzugsgebiet für Wels ein anderes und man hat sicher in Wels auch sehr, sehr viele Besucher aus eher dem westlichen Teil Österreichs und man hat natürlich auch, Wels hat sich auch so einen Heizungsschwerpunkt erarbeitet, auch in Richtung alternativer Energien, und da fällt mir schon auf, dass da bei der Welser Messe wesentlich mehr Aussteller sind und wesentlich mehr präsentiert wird. Das war vielleicht heuer nicht so, weil man sich ja unsicher war, ob man die Messe durchführen kann oder nicht, aber wenn man die Welser Messe wieder im gewohnten Umfang durchführen kann, ist das natürlich eine wichtige und eine Leitmesse in Österreich, vor allem auch was die Heiztechnik betrifft. Die Expo hier in Wien ist zu begrüßen, dass sie eigentlich stark gewachsen ist in diesen drei Malen, seit es sie gibt, und sieht es genauso wie der Michael. Wir sehen da, ja, es sind die wesentlichen Vertreter der Sanitärindustrie da, der Zubehörindustrie, die wir haben. Daher denke ich mal, der Stellenwert kommt damit ganz gut rüber. Und es ist natürlich für den östlichen Bereich Österreichs, das ist keine Frage, eine wichtige Messe. Und wie der Michael gesagt hat, es ist schon wichtig, wir sind alle soziale Wesen, wir müssen schon ein wenig zusammenkommen und auch diskutieren können, auch wieder auf neue Gedanken kommen, und dafür sind in erster Linie meines Erachtens diese Messen da.
Aber wäre es nicht wichtiger, wenn ich jetzt schon auf dem Messestandort Wien bin, ja, wo ich früher Aquatherm und alles stattgefunden habe, bin ich auch persönlich der Meinung, dass das für Österreich der beste Standort generell ist, ja, das ist meine persönliche Meinung, dass man innerhalb, sage ich einmal, dieser Messe, die jetzt stattfindet, sich in Zukunft auch seitens der Innung noch mehr öffnet, auch für die Heizungsbranche, für externe Aussteller, sodass man wirklich sagen kann, man findet da möglichst viele Hersteller, dass man einfach immer ein breiteres Spektrum hat.
Naja, wenn ich da Aquatherm, wenn ich da zurückkommen darf, einmal kurz, wie gesagt, die Aquatherm, ich bin jetzt 50 Jahre oder über 50 Jahre in der Branche. Seinerzeit, das war eigentlich ein Muss, dass ich als Betriebsinhaber, als Installateur, dass ich dabei war, dass ich hingegangen bin, dann ist das abgeflaut und dann war das Ende der Aquatherm. Und damals war
warum,
es...
Warum war das so aus deiner Sicht?
Naja, es war, da hat viel mitgespielt, und zwar die ganzen, die Kessellieferanten, da ist die Fernwärme groß geworden, Kesselverkauf in Wien ist zurückgegangen.
Dann hat es die Hausdecke in Salzburg gegeben, was
es das hat es auch gegeben. Dann Wien ist ein teures Pflaster, also der Quadratmeter Ausstellung kostet da mehr als in der Umgebung rund um Atom, das darf man auch nicht vergessen. Auf jeden Fall war es so, es sind immer weniger Aussteller da gewesen, die Preise waren auch hoch, haben sich auch die Leute beklagt, dann war aus. Und dann hat es gegeben, da war ich dann Innungsmeister von Wien, bei einer Fachgruppentagung wurde eigentlich angeregt, dass man eigentlich schauen soll, dass man wieder einmal messe, wie die Aqua Therm zusammenkriegt. So gut, ich meine, mit dem Auftrag bin ich nach Hause gegangen, und dann haben wir angefangen mit der Geschäftsführer und ich damals und haben wir mit den Industriefirmen verhandelt, ich meine, gesprochen, gesudert, ja, und dann war ich einstimmig wieder da, na gut, probieren wir es nochmal, ja.
Fällt mir gesudert, passt gut zu den Wiener.
Genau, das hat halt, weiß ich nicht, 3 Jahre oder was ist das gegangen, und dann habe ich immer gehabt, na, das ist so teuer, das können wir uns nicht leisten, aus und Ende, und dann war's vorbei. Wenn ich anschaue, damals, Aqua Therm, also da war das so, dass praktisch von den angrenzenden Ländern, Tschechei, Ungarn, Slowenien, überall sind die Leute gekommen, ja. Bei der Frauenthal jetzt auch aus dem Ausland Leute da sind, weiß ich nicht, aber die Aqua Therm hat eine enorme Zugkraft gehabt in Wien. Und ich glaube, das war auch für die Einnahmen für die Stadt Wien, weil wenn die Leute da bleiben und ins Hotel gehen, bleibt der Götter. War sicher auch nicht schlecht.
Ja. Aber die Expo, so wie ich es jetzt anschaue, die hat ja auch Potenzial nach oben.
Na sicher. Ja? Es ist also zu wünschen, dass das angenommen wird und dass da draußen was gescheit wird.
Von der Frauenthal wirklich eine gute Initiative, selbst von einem Großhändler in die Hand genommen, die einfach jetzt ausbaufähig ist.
Richtig,
oder?
Ja, richtig.
Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Ich habe noch eine sehr kritische Frage am Ende, die ich in Deutschland schon gefragt habe, in Münchner Kollegen. Wichtig ist ja, die Innungen, sie werden stehen immer wieder auch in Diskussionen. Brauchen wir überhaupt Innungen? Brauchen wir Landesinnungen? Kostet nur Geld, deren eh nichts für uns und bla bla bla. Ihr kennt das Ganze. Man sollte ja einmal schauen, was macht die Innung überhaupt? Ja, wie wichtig ist es? Wie ist die Innung aufgestellt? Und vor allem, wenn wir jetzt über die Probleme politisch reden. Manfred, was denkst du? Wird die Innung gehört von der Politik? Beziehungsweise, was macht sie, damit die Innung gehört wird? Hören die aufs Handwerk?
Ich sage einmal mäßig, beziehungsweise da gibt es sehr viel Verbesserungsbedarf und viel Luft nach oben. Ich versuche das persönlich so immer, nicht zu meckern und darzustellen, was alles nicht funktioniert und was schlechte politische Entscheidungen sind, sondern immer auch, wenn möglich, eine Lösung aufzuzeigen, einen Weg aus diesem Bereich aufzuzeigen. Und persönlich kann ich nur dazu sagen, ich versuche, an möglichst vielen Terminen teilzunehmen, Pressekonferenzen, sei es beim Radio, beim Fernsehen etc. War am Montag bei Radio Niederösterreich, bin heute am Abend bei einem Kamingespräch in Radio Niederösterreich, bin morgen in der Früh beim Frühstücksfernsehen, beim ORF. Ich weiß schon, dass man da nicht direkt etwas erreichen kann, aber es ist, glaube ich, wichtig für die Innung auch Flagge zu zeigen. Und eins sage ich ganz einfach, wer außer wir von der Innung würden uns um die allgemeinen Anliegen unserer Branche kümmern. Das kann man auch von niemand anderem verlangen, das ist auch ganz klar, weil alle anderen haben nur Einzelziele im Fokus und die einzigen, die in der Lage sind, für die Anliegen der Branche zu sprechen, das ist halt die Innung. Ich hoffe auch, dass man bei der Politik Verbesserungen zusammenbringt und dort auch besser gehört wird. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich bin Niederösterreicher. Ich habe bei mir in Niederösterreich einen guten Draht zur Politik. Das funktioniert ganz gut. Und hoffe natürlich, Niederösterreich ist ja kein unwesentliches Bundesland, auch politisch nicht, da natürlich auch mehr Einfluss ein bisschen in den Bund zu bringen oder auch über die anderen Bundesländer einbringen zu können. Man wird an sowas ständig arbeiten müssen und wird nie damit zufrieden sein. Man wird sowieso nie mit der Leistung der Innung zufrieden sein, weil das ist das immer,
zu meckern,
immer alles was wenig, was wir machen. Aber okay, das muss man ernst nehmen. Das ist auch jeden Innungsfunktionär näher klar gewesen, bevor er irgendeine Funktion übernommen hat, aber wir werden uns trotzdem bemühen, trotz aller Meckern, dass wir Stein für Stein aufeinanderlegen, um irgendwann einmal ein Häuschen zusammenzubringen.
Gut, ich finde eigentlich, wir haben eine Pflichtmitgliedschaft. In Deutschland, in der Schweiz, da zahlen die Leute dafür, dass sie Mitglied sein können. Ja? Und wir haben die Pflichtmitgliedschaft, wie ich schon vorher gesagt habe, Fachzeitungen, ungefähr 10% von der Kollegenschaft lesen die Zeitungen. Und genauso ist auch mit der Information über die Innung. Also die meisten, die meckern, dass sie was zahlen müssen, wissen eigentlich gar nicht, was gemacht wird. Und das ist das Problem.
Meine Herren, ich danke jetzt einmal. Wir sind also mit den wichtigsten Themen durch. Wir hätten natürlich unendlich viele Themen, auch was Preisthemen betrifft und so weiter und so fort. Wir sind am Ende des Podcasts. Ich hätte noch gern an jeden von euch Fragen gestellt, das man bitte wie in jeder Ausgabe aus dem Bauch bearbeitet. Michael, du bist Urwiener, hast drauf auch bestanden. Wir sind in Wien, ich fange bei dir an. Michael, du bist jetzt da. Wie viele Jahre warst du Innungsmeister?
Im Jahr 2004 bin ich Landesinnungsmeister von Wien geworden.
Also 2004, nicht 2006.
Und 2005 bin ich zur Bundesinnung dazugekommen.
Du hast ja unheimlich viel bewegt. Ja. Wenn jetzt, sage ich, ich bleibe einmal in Wien. Von Wien jemand, der ein Haus hat am Rande von Wien, zu dir kommen würde, ein Freund, und sagt, du, was soll ich denn für eine Heizung einbauen? Was würdest du denn empfehlen?
Ja, da muss ich grundsätzlich einmal schauen, was hat er für ein Haus, wie ist der Zustand des Hauses, was sind die Möglichkeiten rundherum. Und dann würde ich ihm empfehlen, eine effiziente Lösung.
Und wie könnte die ausschauen?
Das kann, wie gesagt, ich bin offen für jeden Energieträger.
Auch noch für Gas?
Ich würde auch Gas machen, wie gesagt, mit dem Hintergedanke, es wird einmal Biogas geben oder Wasserstoff geben. Die Wasserstofftechnologie ist ja schon relativ weit, wenn man sich anschaut, die Forschung in Deutschland. Bei uns ist natürlich nichts passiert. Wir haben seinerzeit das Power-to-Gas erfunden, das war von der Donau-Uni. Ja. Wir in Österreich haben nichts, in Österreich ist nichts gegangen, die sind ins Ausland gegangen. In Deutschland rennen drei Power-to-Gas-Anlagen mit der Windkraft. Das ist durchdacht, das funktioniert.
Dann noch eine Frage an dich. Die Innung der Zukunft. Ja, was ist das Wichtigste, was du deinem Kollegen, nimm mal an, Freund, den Manfred, mitgeben würdest, was so ansteht, was so der Schwerpunkt der Zukunft sein? Welchen Tipp würdest du
machen? Der Schwerpunkt, wie gesagt, hat er ja schon gesagt, also mit der Energie, dass wir bewusst mit der Energie umgehen, dass wir das Maximale raussuchen. Und das Wichtigste ist, was ich vorher gesagt habe, dass die Leute miteinander reden.
Danke. Manfred, dann komme ich zu dir mit den Schlusswörtern, ja, wenn ich dir die erste Frage stellen darf. Die Innungsarbeit, die du übernommen hast, jetzt als Innungsmeister der österreichischen Installateure, was siehst du als Hauptaufgabe in einem Satz gesagt?
Als Hauptaufgabe sehe ich, das Image der Installateure zu verbessern, unseren Beruf richtig darzustellen, dort wo er hinkehrt und ihn für eben Berufseinsteiger und Quereinsteiger möglichst attraktiv zu machen und auch so zu erklären.
Und das SHK-Handwerk hat deswegen goldenen Boden, weil
man das die nächsten 100 Jahre mindestens brauchen wird, sage ich ganz einfach, in seiner ganzen Vielfalt. Das wird, glaube ich, das spannendste Handwerk sein, für das man sich die nächsten zumindest 50 Jahre entscheiden kann.
Okay, also hat der Reinhard May irgendwo recht gehabt, wenn SHK keine Arbeit mehr hat, hat es wahrscheinlich keiner mehr.
Richtig.
Meine Herren, es war mir echt ein Vergnügen, eine Ehre. Dir, Michael, vielen Dank von meiner Seite für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche dir gesund bleiben und dass du noch weiter so rührig warst, wie du immer bist, dass wir uns noch oft sehen. Und Manfred, dir viel, viel Kraft für die Aufgaben, für deinen Betrieb, für allen drum und dran. Und bis bald, für dich.
Bis bald. Danke, bis zum nächsten Mal.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.